D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien, der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber, Dennis Horn.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. M wie Misstrauen, wie Journalisten wieder aufs Publikum zugehen.
M wie Marketing, wie Unternehmen zu Medienhäusern werden.
M wie Meinungsmacht, wie Korrespondenten in Russland arbeiten.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde Was mit M wie Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Jürgen Kaube. Das ist der neue Herausgeber der FAZ, der im Journalist in der aktuellen Ausgabe sagt, ich glaube an den Erfolg von Paid Content im Netz und daran, dass sich auch junge Menschen für die Zeitung gewinnen lassen. Zitat: Irgendwann werden die Leute merken, dass es eine Verengung von Perspektiven bedeutet, nur Texte zu lesen, die ihnen ihre Facebook-Freunde empfehlen.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Aha, Herr Kaube. Aber gut, da stecken ja gleich mal mehrere Aspekte drin, die ich spannend finde. Erstens, die FAZ setzt jetzt also auch auf Paid-Online-Content. Und das finde ich richtig interessant, sage ich mal. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass bezahlte Inhalte im Netz funktionieren können. Siehe zum Beispiel New York Times und viele andere auch. Aber die Frage ist vor allem, wie will die FAZ das eigentlich umsetzen? Gibt es da eine klassische Bezahlschranke? Oder wieder erwarten doch einen innovativeren Weg, bei dem ich mir als Nutzer vielleicht auch erstmal ein Bild, ein eigenes Bild von der Qualität und dem Mehrwert machen kann, für den ich da bezahlen soll? Wer weiß. Und über den zweiten Aspekt, da muss ich dann doch etwas schmunzeln, dass ausgerechnet die FAZ, die sich in ihrer Haltung doch deutlich einem, ich sag mal, bürgerlich-konservativen Milieu zuordnen lässt, eine Perspektivverengung bemängelt. Das amüsiert mich doch ein bisschen, dass FAZ-Leser mittleren Alters per se einen breiteren Blick auf die Welt haben sollen als Jüngere, die sich ihre Meinung vor allem im Social Web bilden. Das möchte ich doch mal arg bezweifeln.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Medienwandel-Magazin.
Was sich zurzeit in den Medien wandelt, das bereitet einigen Journalisten größere Bauchschmerzen als die Digitalisierung oder die Krise der Tageszeitung oder auch vielleicht zu viel Kaffee im Job. Zurzeit wandelt sich die Beziehung zu unserem Publikum.
Wir haben es ja schon immer mit Kritik zu tun. Das ist gut. Es ist vor allem gut, dass es jetzt seit Jahren auch wirklich gute Kanäle dafür gibt, die uns am Ende direkt erreichen. Aber seit einiger Zeit merkt man, wie sich der Ton verschärft. Irgendetwas passiert dort. Es führt dazu, dass Medien zum Teil Kommentarspalten abschalten. Es führt dazu, dass sich Journalisten persönlich bedroht fühlen. Es führt dazu, dass ein großes Misstrauen entsteht. Warum?
Auf diese Fragen hat Kurt Schnibben Antworten gesucht. Diese Woche im Spiegel und seit heute auch online als Multimedia-Special. Und jetzt ist Kurt Schnibben zu Gast bei D-Radio Wissen in Was mit Medien. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Woran machen Sie denn dieses Misstrauen der Menschen gegenüber den Medien oder auch gegenüber uns Medienschaffenden vor allem fest? Und spüren Sie das vielleicht auch ganz konkret in Ihrer eigenen Arbeit beim Spiegel?
Ja, also das mache ich fest an den Reaktionen, die man direkt bekommt, wenn man Text schreibt im Spiegel oder noch mehr natürlich Spiegel Online oder wenn diese Texte dann verlinkt werden auf Facebook oder Twitter, dass die Reaktion deutlich aggressiver ist, kritischer, aber, und das finde ich das Spannende daran, auch informierter. Also es ist eben nicht nur der Pöbel, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, der sich dort irgendwie Luft macht. Also wenn Leute in Dresden Lügenpresse skandieren, das sind ja nicht unbedingt, sag ich mal, die Leser, die den Spiegel kaufen oder die Süddeutsche Zeitung. Aber dennoch drückt sich in diesen Rufen etwas aus, was auch die Leser des Spiegel oder der Süddeutschen oder der FAZ umtreibt, nämlich ein Misstrauen, das sich aus verschiedenen Quellen speist. Erste Quelle ist tatsächlich das Netz in dem Sinne, dass das Netz den Blick öffnet für all das, was nicht in der Zeitung steht. Und das ist eben ganz viel und das hatten wir vor 20, 30 Jahren nicht. Da definierte die Zeitung das, was in der Welt passierte und keiner stellte das in Frage. Zweitens hat sich die journalistische Qualität nicht in dem Maße erhöht, in dem sich die Ansprüche der Leser erhöht haben. Also wir sind nicht unbedingt schlechter geworden, gerade in den überregionalen Printmedien, aber wir haben uns nicht in dem Maße entwickelt, in dem die Leser sich qualifiziert haben und dadurch auch neue Anforderungen stellen. Ich hätte noch 3, 4 andere Punkte, aber ich mache erstmal eine Pause.
Es ist so, mir persönlich macht es Sorgen. Also so sehr, wie auch wenige andere Themen in meiner bisherigen Journalistenkarriere. Mir macht auch die Reaktion der Medien zum Teil Sorgen. Also Kommentarspalten einstellen, in Facebook zurücktrollen. Die Welt macht das zurzeit sehr gern, die Tagesschau sogar zum Teil. Aber um mal beim Misstrauen erstmal zu bleiben, welche dieser ganzen Erklärungen, welchen tiefergehenden Grund dafür favorisieren Sie denn?
Das würde ich gar nicht jetzt, dann muss ich vielleicht doch die drei anderen Dinge kurz nennen, weil das ist nicht so einfach. Drittens muss man sagen, dass auch natürlich wir selbstkritisch einräumen müssen, wir haben nicht nur die Qualität nicht verbessert, wir haben sie auch teilweise reduziert. Also was in Lokalzeitungen stattfindet, was gar nicht die Schuld der Journalisten ist, sondern die Schuld der Verlage, die eben sinkende Werbeerlöse vor allen Dingen dadurch ausgleichen, dass sie eben die journalistische Qualität dadurch abbauen, dass sie einfach Redakteurstellen streichen oder ganze Zeitungen abschaffen. Und viertens muss man sagen, ist die Welt heutzutage tatsächlich so kompliziert, dass man, nehmen wir mal die Ukraine, das ist ja so ein Punkt, wo sich viel entzündet hat. Und da eine gut recherchierte, differenzierte Antwort zu finden auf das, was da passiert, ist ungeheuer kompliziert. So, und das machen ein Teil der Leser macht sozusagen diese Differenzierung nicht mit, und da merkt man dann, und dann komme ich zum fünften Punkt, dass wir da noch so einen ideologischen Ballast aus dem letzten Jahrhundert mit uns rumschleppen. Einerseits Anti-Amerikanismus, andererseits Antikommunismus, und das wird dann in diesem Ukraine-Konflikt sozusagen stellvertretend ausgetragen. Allerdings, in Klammern, ganz wichtig, besonders natürlich dann, wenn wir Journalisten Fehler machen.
Trotzdem vielleicht mal, trotz dieses Wandels, den Sie auch beschreiben, war die Welt denn nicht eigentlich immer schon kompliziert, und war es nicht vielleicht sogar so, dass dieses Misstrauen gegenüber den Medien auch immer schon vorhanden war, nur dass eben jetzt durch die neuen Möglichkeiten das ganz anders zutage tritt, als das früher möglich war?
Ja, das ist vollkommen richtig. Damit komme ich zum sechsten Punkt. Das Grundlegende ist tatsächlich die Umkehrung des Verhältnisses zwischen Journalisten und Lesern und Hörern durch die Digitalisierung. Also früher war es ein Sender-Empfänger-Verhältnis und nun ist es ein Sender-Sender-Verhältnis, weil das Netz, vor allem auch das mobile Netz, natürlich die Möglichkeit gibt, jederzeit sich Zugang zu verschaffen zu Quellen, die auch der Journalist hat, und daran zu messen, was kriege ich da von dem Journalisten präsentiert. Und zu denen gibt es natürlich dann die Kanäle, wo sich all das dann äußern kann. Und das konnte sich eben vor 20 Jahren nicht äußern.
Jetzt werden wir mal ein bisschen lösungsorientiert.
Ja.
Sie beschreiben in Ihrem Artikel, wie im Grunde Journalisten jeden Typs dieses Misstrauen auch wahrnehmen. Also Wolf Schneider sagt, Zeitungen verlieren, weil sie Schlagzeilen bringen, die schon jeder aus dem Netz kennt. Oder Klaus Kleber, es sei erschreckend, wie viele Leute denken, dass Journalisten von dunklen Mächten gesteuert werden. Dann Richard Gutjahr, der sagt, wir haben immer gesagt, das versendet sich und das schlägt jetzt zurück. Oder Jessica Schober, die sagt, so selbst im kleinsten Dorf vertrauen die Menschen den Journalisten nicht, wegen schlechter Erfahrungen. Wenn sich dieses Misstrauen so sehr verankert hat, überall, in allen Lagen, in allen Schichten der Gesellschaft, hat man da den Eindruck, und bei den Journalisten auch so eine Arbeitsweise. Ist da überhaupt noch etwas zu retten?
Ja, weil natürlich die Digitalisierung nicht nur Probleme schafft, sondern sie schafft natürlich auch Chancen. Also wir haben natürlich heutzutage viel bessere Möglichkeiten, uns mit dem Leser auseinanderzusetzen, also zu reagieren. Und darum ist das Wichtigste eigentlich der Digitalisierung der Dialog. Also wir müssen den Leser so ernst nehmen, dass wir auf seine Fragen, so sie denn einigermaßen Sinn machen, eingehen. Zweitens müssen wir unsere Arbeit viel, viel transparenter gestalten, als wir das bisher gemacht haben. Und drittens müssen wir natürlich an all diesen handwerklichen Dingen wie Dramaturgie, wie Stil, wie Korrektheit der Fakten so arbeiten, dass wir nicht Vorlagen geben für an sich schon sehr, sehr misstrauische Leute.
Ich habe aber das Gefühl, das wäre so ein Projekt für Jahrzehnte gegenüber jetzt ja gerade einem riesig hochkochenden Thema, das sich auch immer weiter aufschaukelt in der Diskussion mit den Lesern, Zuschauern, Nutzern, Hörern.
In Jahrzehntezeit haben wir nicht, dann gibt es uns nicht mehr. Das müssen wir jetzt schon in den nächsten 3-4 Jahren lösen. Nun will ich auch mal insofern ein bisschen gegenhalten, weil ich habe ja am Ende meines Textes sozusagen Spiegelleser aufgefordert, jetzt legt doch mal los und schreibt doch mal. Seitdem ersticke ich in Mails. Also ich habe Sonntagabend angefangen und bin jetzt so einigermaßen durch. Ich weiß nicht, wie viel das sind. Das ist irgendwo zwischen 700 und 900 Mails, die zum Teil 2-3 Seiten lang sind. Der Grundtenor ist zunächst mal ein Vertrauen. Also dass man sagt, ich bin seit 30 Jahren Spiegelleser und so weiter und so weiter. Es gibt natürlich auch andere, die sagen, ich war 30 Jahre Spiegelleser und jetzt bin ich es nicht mehr. Und so geht das den Tageszeitungen natürlich genauso. Das heißt, da ist eine Stammleserschaft, die zur Zeitung hält und oder zum Magazin. Und eine Leserin hat mir ein wunderbares Foto geschickt aus einem Fußballstadion. Aus einem englischen oder deutschen Fußballstadion kann ich nicht erkennen. Da halten Fans ein Transparent hoch und da steht Supporters, not consumers. So, und das ist genau das, was wir in unseren Stammlesern, in unseren Lesern erwecken müssen, dieses Verhältnis zu ihrer Zeitung. Der Guardian beispielsweise macht das vorbildlich in England, dass wir sie als Teil einer Gemeinde eigentlich begreifen. Das bedeutet aber auch sehr, auf das einzugehen, was sie interessiert, klar, aber auch das, was sie kritisieren.
Sagt Kurt Schnippen. Sein Multimedia-Special zum Medienwandel findet ihr auch bei Spiegel Online. Was mit Medien? Das Content-Magazin.
Content-Marketing war gefühlt lange eins dieser Wörter fürs Bullshit-Bingo. Es ist irgendwo vor ein paar Jahren mal aufgetaucht. Ich kann noch nicht mal mehr genau sagen, wann und wo es irgendwie damit angefangen hat. Aber sobald irgendwo das Wort Content drin steckt, höre ich ja ehrlich gesagt auch eh nicht mehr hin. Und bei Marketing dann auch erst recht nicht.
Ja, aber trotzdem, mittlerweile kann man sich diesem Begriff eigentlich echt nicht mehr entziehen. Einmal, weil er immer wieder Thema ist, wie du auch sagst. Und gestern zum Beispiel und heute auf einem eigenen Kongress der Content Marketing Conference in Köln. Und zum anderen, weil man langsam das Gefühl bekommt, Content Marketing, das stellt auch doch irgendwas mit dem Journalismus an.
Wenn man es mal platt zusammenfasst, dann heißt Content Marketing, dass Unternehmen selbst zu Verlagen oder Medienhäusern werden und Inhalte rausgeben. Die machen also keine Werbung, sondern ihr eigenes Medium in Anführungszeichen, was ja auch effektiver sein kann.
Kann man so sagen.
Ich zum Beispiel bin ja bei Werbung schon Ewigkeiten komplett abgestumpft, aber was zum Beispiel so wie so ein klassischer journalistischer Artikel daherkommt, dem traue ich dann auch erstmal.
Einer, der diesen Weg vom Journalismus, nämlich zuletzt vom Handelsblatt und der Wired rüber, unter anderem ins Content-Marketing gegangen ist, ist Thomas Knüwer. Er ist Chef der Agentur K.0 und jetzt bei Was mit Medien. Guten Abend, Thomas.
Schönen guten Abend. Darf ich euch gleich korrigieren?
Ja, gerne.
Weil wir genau sind das, was ihr beschrieben habt, ist ja genau nicht Content-Marketing. Das Corporate Publishing, das so ein Unternehmen ein Magazin macht, ist ja eigentlich ein ganz alter Hut. Ja? Also da muss man ja einfach nur, wenn man mal fliegt, vor sich gucken, da hängt ja dann das Lufthansa-Magazin. Und genau das ist Content Marketing nämlich eigentlich nicht.
Was ist es denn aber dann?
Content Marketing heißt, man sucht sich eine sehr spezifische Zielgruppe und das ist nicht irgendwie Männer zwischen 30 und 50, weil das alles viel zu unspezifisch ist, sondern eine interessensgetriebene Zielgruppe und denen bietet man dann relevante Inhalte an. Die kann man auch von anderswo filtern. Und was das eben unterscheidet, ist das, was Unternehmen bisher gemacht haben mit diesen Magazinen. Das zielte praktisch immer auf vorhandene Kunden ab. Jetzt aber geht es darum, neue Kunden zu finden und möglicherweise auch Leute zu erreichen, die sich interessensmäßig für die Produkte eines Unternehmens oder eine Marke interessieren könnten, aber diese Marke so gar nicht auf dem Radarschirm haben. Und mit einem Mal suchen die zum Beispiel dann, ist jetzt Frühjahr, da suchen ganz, ganz viele Frauen, kann man wirklich verfolgen bei Google Trends, nach Hochsteckfrisuren, weil die Hochzeitseinladungen eintreffen. So, und dann mit einem Mal begegnen sie dann in der Homepage eines Shampoo-Herstellers, die eben nicht mehr Shampoo-Flaschen beschreibt oder die neueste Werbekampagne hat, sondern die journalistisch aufbereitete Texte hat. Da muss, ist nicht mal irgendwie, nimm unser Shampoo, sondern schlicht und ergreifend eine Bauanleitung für eine Hochsteckfrisur. Und das ist eigentlich Content Marketing, also tatsächlich nicht dieses alte Corporate Publishing.
Aber im Grunde ist es doch, also Unternehmen stellen selbst ihre Inhalte über ihre Kanäle bereit.
Das ist die eine Möglichkeit. Also man produziert selbst Inhalte und naja, über ihre eigenen Kanäle ja und nein, weil natürlich die Kanäle sind halt auch häufig im Social Web zu finden. Das heißt, auch auf Facebook kann man durchaus Content Marketing machen. Es geht noch einen Schritt weiter, weil tatsächlich zum Thema Content Marketing auch gehören kann, dass man digitale Multiplikatoren einschaltet, also zum Beispiel YouTuber und deren Reichweite nimmt und deren Fans halt auch versucht zu erreichen, indem man mit diesem YouTuber dann zusammenarbeitet und gemeinsam Videoideen entwickelt.
Ist denn das dann der Punkt, wo man sagen könnte, Das führt dann aber schon vielleicht zu einer Veränderung insgesamt auch unserer Medienlandschaft. Also wenn man eben nicht mehr, ich sag mal, einen eigenen Kanal nimmt und oder meinetwegen auch über ein etabliertes soziales Netzwerk, aber quasi selbst das Ganze dreht als Unternehmen, sondern eben, wie du gerade sagst, YouTuber oder andere Multiplikatoren mit ins Boot holt?
Ich glaube ehrlich gesagt, das sind eigentlich sind das Sachen, die gar nicht so fürchterlich neu sind. Es war immer schon so, dass es bestimmte Felder gab, in denen Unternehmen versuchten, ihre Inhalte zu platzieren. In Zeitungen kennen wir halt Beilagen. Ja, und da gab es mal direkte Einflussnahme, dass dann halt wirklich PR-Texte abgedruckt wurden gegen Geld und manchmal indirekte. Das heißt, bei einer Lokalzeitung, wenn der freie Mitarbeiter dann losgeschickt wird zur Eröffnung des neuen Blumengeschäftes und das Blumengeschäft hat halt so eine halbe Seite gebucht mit ein paar schönen Fotos, dann ist vollkommen klar, dass der keinen Verriss des Blumengeschäftes schreiben wird. Also insofern, das ist so erst einmal gar nichts derartig Neues. Der Unterschied ist jetzt sicherlich, dass im Internet es günstiger geworden ist, Inhalte zu produzieren und zu publizieren und man mit einem Mal eben nicht mehr die klassischen Medien als Mittler braucht. Also ich muss halt eben nicht selbst eine Druckerpresse anschmeißen, sondern wenn ich gute Inhalte habe, kann ich sie digital halt entsprechend verteilen und das ist einfach mal preisgünstiger.
Ja, Stichwort gute Inhalte. Sind denn eigentlich die Inhalte, die es da im Content Marketing gibt, sind die denn so gut? Also die, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, journalistische Qualität, auch wie das gemacht ist?
Naja, die Frage, ehrlich gesagt, ist so breit zu beantworten wie die Frage, sind journalistische Inhalte gut? Und da können wir vom Neuen Blatt bis zur FAZ das gesamte Spektrum aufmachen. Es gibt definitiv ganz interessante Sachen, die da passiert sind und Inhalte, die halt für eine spezifische Zielgruppe, die da einfach einen Nerv treffen. Es gibt zum Beispiel einen, darf man Markennamen bei derer
wissen? Selbstverständlich.
Okay, also es gibt zum Beispiel Erdinger Alkoholfrei. Erdinger Alkoholfrei hat eine Sport... Nochmal zurück. Erdinger Alkoholfrei kommuniziert ganz stark zum Thema Ausdauersport. Und die sind im Grunde diejenigen, die das Thema platziert haben. Hör mal, wenn du einen langen Lauf gemacht hast, dann nimm mal ein alkoholfreies Bier, das ist super isotonisch. Und was die gemacht haben, ist, sie haben eine Gemeinschaft geschaffen, in der man sogar Geld zahlt, um Mitglied zu werden, die Hobbysportler und Profisportler zusammenbringen. Und da gibt es halt Trainingstipps und aktuelle Nachrichten aus den von Marathons und Triathlons und es bringt halt auch natürlich die Sportler dann auch so ein bisschen zusammen. Man kann sich dann Profi-Triathleten dann auch mal mieten für ein Training und so. Das ist Content-Marketing und das ist extrem erfolgreich und es ist gut.
Aber jetzt weiß man als Journalist doch sehr genau, wie sehr einem Anzeigenkunden so ins Werk pfuschen können, jetzt schon in klassischen Medien, wie sehr dort auch Abhängigkeiten bestehen. Warum sollte das beim Content-Marketing nicht erst recht so sein? Und du sagst, da können durchaus gute Sachen dabei sein, aber das Misstrauen muss ich doch da erstmal stärker haben als bei einem klassischen Medienanbieter, wenn ein Anbieter gleich die ganze Plattform für diesen Artikel trägt.
Nein, im Gegenteil eigentlich, weil ich weiß ja, wer der Absender ist. Das heißt, es ist nicht mehr diese um die Ecke Beeinflussung von Zeitungsbeilagen, wo ich gar nicht weiß, ist da jetzt was oder so. Content Marketing funktioniert nur, wenn da die Marke drüber steht. Und generell ist es halt einfach so, wenn zum Beispiel so ein Shampoo-Hersteller, wenn der Tipps für Haarpflege gibt, dann kann ich natürlich sagen, das Shampoo, was der da produziert hat, ist der letzte Dreck, das will ich nicht. Wenn ich jetzt aber sage, einfach nur dieses Shampoo irgendwie, das könnte ich mir vorstellen zu kaufen, dann gestehe ich ihm eine Kompetenz zu. Und diese Kompetenz ist eigentlich ja tatsächlich höher als die eines Journalisten, der zig Themen abdecken muss. Das heißt also, es ist eben nicht mehr dieses Versteckte und durch die Ecke oder so, sondern es ist ganz klar, eine Marke bringt in gewissen Feldern Kompetenz mit. Und warum sollte sie diese Kompetenz nicht weitergeben?
Jetzt gucke ich mir solche Portale an wie Curved. Da geht es um Tech-Themen. Mhm. Und du sagst, es steht immer drüber.
Ja.
Bei Curved, ja Moment. Also wenn ich mir heute jetzt irgendwelche Begriffe aus der Mobile-Welt google, also irgendwie das neue Tablet oder Smartphone, dann erscheint Curved bei mir schon öfter recht oben unter den ersten Ergebnissen. Dieses Portal wird getragen von E+. Aber dass es so ist, das steht nicht oben drüber, sondern es steht unten drunter eine Initiative von E+, was auch immer genau das heißen soll. Dabei gehört doch eben, sagst du, Transparenz dazu und dass es drüber steht. Und wenn es den Anbietern ernst ist, gute Inhalte dort existieren, dass alles so easy ist, dann frage ich mich, warum in manchen dieser Angebote die Anbieter sich dann doch verstecken.
Curved ist eine millionenschwere Geldverbrennung für E+. Das ist ein vollkommen verfehlter Ansatz von Content Marketing, weil es zahlt ja überhaupt nicht auf E+ ein. Ja, und es ist ja auch nicht so, dass da großartig versteckt Werbung gemacht würde für E-Plus, sondern vor allem dient es dazu, scheint es mir zumindest, dass die mit viel Geld eine Plattform aufgebaut wird, auf der es jeweils immer nur eine Anzeige gibt. Diese Anzeigen führen auf den auf Online-Shops der E-Plus-Gruppe. Und insofern ist das halt eine besondere Form von Online-Werbung. Es ist für mich definitiv überhaupt kein Content-Marketing, weil man erst auf der 23. Ebene dann vielleicht mal realisiert, dass es E-Plus ist. Und das Ganze soll dem Vernehmen nach wirklich Millionen im Jahr kosten. Und da kann ich nur sagen, wir beraten ja Unternehmen in diesem Feld auch. Das ist etwas, wovon ich denen 100%ig abraten würde.
Das passt vielleicht ganz gut dazu. Wie würde man denn eigentlich überhaupt dann, wenn wir jetzt gerade so ein Negativbeispiel betrachtet haben, den Erfolg von Content Marketing eigentlich bewerten und messbar machen aus Unternehmenssicht?
Na, das kann man nicht allgemeingültig beantworten, ganz einfach, weil es ganz viele verschiedene Unternehmensziele gibt. Also zum einen gibt es einfach den Mediawert. Das heißt, ich kann mir angucken, wie viele Leute haben irgendetwas gesehen und wie viel hat mich das gekostet. So, dann habe ich halt solche klassischen Werbemessgrößen wie den 1000er-Kontaktpreis, also wie viel Euro hat es mich gekostet, 1000 Menschen zu erreichen. Ich kann aber auch genauso natürlich sagen, ich habe dann eben einen Online-Shop mit dabei und die Leute gehen auf den Online-Shop und dann kann ich halt sehen, bestellen sie. Ich kann auch sagen, all das interessiert mich jetzt erstmal nur sekundär. Ich möchte einfach die Zahl meiner Facebook-Fans hochpushen. Ehrlich gesagt, ziemlich dummes Ziel, aber gibt es halt durchaus. Das heißt, man muss sich halt immer angucken, was möchte denn eigentlich dieses Unternehmen erreichen? Messbar ist aber wirklich eine ganze Menge, wie so häufig im Internet.
Um das nochmal zusammenzufassen, du sagst also, Content Marketing ist nur dann gut, wenn sich mir der Absender als Leser, Nutzer, wie auch immer, auch wirklich aufdrängt. Das heißt, gutes Content Marketing ist für die Kunden auch eh unterscheidbar zu journalistischen, klassischen Inhalten.
Ja, wobei der Begriff Aufdrängen ist jetzt auch schon wieder so ein bisschen boulevardesk. Also er muss klar erkennbar sein. Aufdrängen wäre für mich jetzt irgendwie, wenn das Logo wie bei den hässlichsten Online-Werbungen irgendwie 80% des Bildschirms belegen würde. Der Absender sollte klar erkennbar sein. Das ist für mich gutes Content-Marketing.
Ist eigentlich diese boulevardeske Wortwahl des Kollegen Horn auch vielleicht ein Indikator dafür, dass Journalisten irgendwie reflexartig irgendwie kritisch auf Content-Marketing reagieren und nur das Böse darin vermuten?
Ja, natürlich, natürlich. Und da muss man einfach sagen, Leute, ihr seid doch selbst schuld. Also nicht die Journalisten, aber zumindest die Verlage. Weil es geht halt darum, ganz häufig gewisse Nischen zu bedienen. Und zum Beispiel eine Homepage zu machen, auf der es allein um Haarpflege, Haarstyling und dann noch Stars und Haare geht, wie das halt Schwarzkopf zum Beispiel gemacht hat, ist ehrlich gesagt eine Idee, die auf der Straße liegt. Man müsste halt einfach nur mal sagen, okay, ich habe genug Menschen, die das interessiert. Warum mache ich denn nicht eigentlich eine Seite dafür? Und das könnte jedes Frauenmagazin, es ist vor allem Frauenthema, glaube ich, könnte das genauso machen. Aber natürlich sind die Redaktionen längst so ausgedünnt, dass dafür keine Mannschaft wäre. Und auch die Vorstellung, dass solch eine Seite fliegen könnte und sich eventuell sogar refinanziert, ist halt für klassische Medienhäuser ganz häufig einfach nicht vorstellbar.
Offenlegung, Schwarzkopf war von euch, aus eurem Haus.
Ja, genau so ist es.
Pella dir nämlich so schön untergeschoben jetzt. Als Thema für Journalisten, wie sehr siehst du Content Marketing als Betätigungsfeld in Zukunft?
Ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz spannend. Und zwar vor allem für Journalisten, die gerade nicht breit aufgestellt sind. Weil Content Marketing für die ganze Welt mit Allgemeinheiten, das funktioniert nicht so richtig. Man muss in dem Thema wirklich drin sein. Dann aber, glaube ich, wird das ganz spannend sein. Also natürlich ist das halt PR in der Einordnung. Es ist aber etwas anderes als die Arbeit in einer PR-Agentur, wo ich dann tatsächlich Pressemitteilungen schreibe. Das heißt, es geht beim Content Marketing eben nicht darum, unbedingt die Produkte oder die Marke unterzujubeln, sondern die steht ja drüber. Sondern es geht tatsächlich darum, neutrale Informationen zu liefern. Insofern ist das, glaube ich, irgendwie so ein, in diesem Spagat zwischen Journalismus und PR ist es dann vielleicht die kleinere Kröte, die mancher dann vielleicht schluckt.
Sagt Thomas Knüver über große und kleine Kröten und dazu, wie Content Marketing die Medien und den Journalismus in Deutschland vielleicht ein bisschen verändert. Vielen Dank.
Bitteschön.
Was mit Medien? Das Russland-Magazin.
Herr Peller, ich habe hier mal eine kleine Sprachübung für dich.
Okay.
Vervollständige bitte mal den folgenden Satz. Von Frauen, über Frauen, Für?
Das ist einfach. Für Frauen natürlich.
Von Frauen über Frauen für alle wäre die Antwort. Das ist der Anspruch eines neuen Crowdfunding-Projekts von 7 Frauen, die ganz bewusst Frauen auch in den Mittelpunkt der Berichterstattung stellen möchten. Also von Frauen erzählt, über Frauen, und deshalb heißt das Projekt Deine Korrespondentin.
Okay, ich habe mal auch mal gerade hier nachgesehen auf Start Next. Da läuft die Crowdfunding-Kampagne zurzeit. Aktuell sind schon 3.685 oder vielleicht ein bisschen mehr Euro von den, aber nur noch insgesamt benötigten 5.000 Euro finanziert. Also das sieht schon ganz schön gut aus. Und es sind ja auch noch 11 Tage Zeit.
Was passiert dann aber in 12 Tagen mit dem Geld? Das weiß Pauline Tillmann. Sie arbeitet selbst als freie Korrespondentin in St. Petersburg in Russland, hatte die Idee zu dem Projekt und ist jetzt live bei Was mit Medien. Guten Abend, Pauline.
Guten Abend, hallo.
Ich frage das jetzt als Mann. Warum brauche ich ein journalistisches Angebot von Frauen über Frauen für alle?
Na, weil wir die Sichtbarkeit von Frauen erhöhen möchten, also quasi von Korrespondentinnen. Also du hast schon davon gesprochen, 6 tolle Frauen, die mit mir dieses Projekt machen, und darüber hinaus von inspirierenden Frauen. Also quasi, wenn die eine Geschichte erzählen, dann sind Frauen bei uns immer im Mittelpunkt, und wir glauben schon, dass das auch interessant sein kann für Männer.
Das heißt aber, wenn du sagst, ihr möchtet die Sichtbarkeit erhöhen, sowohl in den Geschichten über Frauen als auch den Medienmacherinnen, dass du es momentan in beiden Bereichen eigentlich Frauen für unterrepräsentiert empfindest.
Ja, das würde ich schon sagen. Also natürlich in vermeintlich harten politischen Journalismus auf jeden Fall unterrepräsentiert. Natürlich auch auf Führungsebene, das wissen wir ja alle. Ich war im vergangenen Herbst auf Recherchereise in den USA, und da waren die Kolleginnen immer total überrascht, als ich ihnen erzählt hatte, dass wir genau eine Chefredakteurin von einer überregionalen Zeitung haben, nämlich Ines Puhl von der Taz, weil wir eigentlich in einem vermeintlich fortschrittlichen Land leben, in Deutschland nämlich. Und dementsprechend, ich glaube, da ist noch einiges zu tun, aber auch bei jungen Korrespondentinnen. Also ich bin ja 31 Jahre alt und beschäftige mich aber schon seit 10 Jahren mit Russland, also habe schon auch einen gewissen Expertenstatus, spreche die Sprache, und ich glaube trotzdem, dass viele Anstalten und auch Verlage mir nicht zutrauen würden, kompetent über Russland zu berichten, und genau das mache ich aber schon seit einigen Jahren.
Was kann ich als Supporter denn da erwarten, was so die Inhalte angeht? Kannst du also 1-2 Beispiele mal nennen, was das zum Beispiel dann für Themen wären?
Ja, eine Kollegin ist ja in Afrika, und die würde zum Beispiel gerne über die erste Kampfpilotin in Ostafrika berichten. Das heißt, sie wurde von russischen Piloten ausgebildet und steuert jetzt selber so einen russischen Kampfhubschrauber. Das heißt, in Afrika ist es immer noch nicht so weit mit der Gleichberechtigung, und die kämpft quasi in der Luft und auch auf dem Boden für mehr Rechte eben der Frauen. Und ich persönlich war jetzt eben vor kurzem in der Ukraine und habe eine Business Lady kennengelernt. Das ist in der Ukraine, insgesamt auch im postsowjetischen Raum, immer noch nicht so verbreitet. Geschäftsfrauen, die eben damit beschäftigt ist, beispielsweise Essen an die Soldaten und freiwilligen Bataillone an die Grenze zu liefern. Und da könnte man natürlich auch was ganz Spannendes über diese Frau machen.
Was ich ja ganz spannend finde, ihr werbt ja unter anderem für euer Projekt auch, indem ihr sagt, es gibt Regionen in der Welt, in der nur Frauen auch einen Zugang zu Frauen haben, um auch über sie berichten zu können. Wo und warum ist denn das zum Beispiel so?
Na, ganz klassisch ist es ja so in Indien auf jeden Fall. Da war ich selber auf Recherche vor 1,5 Jahren, und da kommen einfach Männer gar nicht ran an die indischen Frauen. Oder auch in Afghanistan beispielsweise ist natürlich eine sehr patriarchalisch geprägte Gesellschaft. Auch im Nahen Osten beispielsweise. Eine Kollegin berichtet über Syrien, Ägypten, Libanon. Da ist es natürlich so, dass Frauen am ehesten Zugang haben zu diesen anderen Frauen. Da kommen männliche Journalisten gar nicht ran, und dementsprechend können wir natürlich ganz besondere Geschichten erzählen.
Davon mal abgesehen, glaubst du denn eigentlich, wenn man, ich sag mal, das journalistische Endprodukt vor Augen hat, dass man dann einen Unterschied festmachen kann? Berichten Frauen anders als Männer?
Das ist ja die Gretchenfrage.
Ja, deswegen stelle ich sie.
Ja, man müsste es tatsächlich ausprobieren, glaube ich. Also es gibt ja keine wissenschaftlichen Untersuchungen dazu, aber wahrscheinlich, also ich gehe schon davon aus, dass Frauen einen anderen Blick haben auf die Welt und auch vielleicht einen anderen Zugang haben zu Geschichten. Insofern glaube ich schon, dass sich das unterscheidet, ohne dass ich das jetzt statistisch nachweisen kann. Aber ich glaube schon, dass es anders ist.
Also wenn ihr das rausfinden möchtet, Deine Korrespondentin heißt das Projekt von Pauline Tillmann und Mitstreiterin. Bei Startnext läuft die Crowdfunding-Phase.
Und Pauline, die bleibt noch ein bisschen bei uns, denn sie hat es ja eben auch schon erwähnt, sie arbeitet als freie Korrespondentin in Russland, in St. Petersburg. Und wir sprechen auch mit ihr gleich über unser großes Thema heute in Was mit den Medien, nämlich das Misstrauen gegenüber Journalisten, auch denen gegenüber, die aus Russland berichten.
Was mit Medien, das Misstrauensmagazin.
Es gibt ja ganz offenbar ein Misstrauen der Leser, Zuschauer, Hörer und Nutzer gegenüber den etablierten Medien. Betroffen sind vor allem auch Journalisten, die aus Russland berichten, was ja auch irgendwie vielleicht sogar nachvollziehbar ist, weil es ist kein ganz einfacher Job, denn spätestens seit der Ukraine-Krise beschäftigt uns ja auch die Frage, wie unabhängig kann man denn überhaupt von dort aus berichten?
Das fragen wir Pauline Tillmann. Sie arbeitet als freie Korrespondentin in St. Petersburg. Wie nimmst du das wahr, die Freiheit von Journalisten in Russland?
Da muss man, glaube ich, unterscheiden. Also ich bin ja ausländische Journalistin und es gibt russische Journalisten. Die russischen Journalisten sind natürlich sehr viel mehr unter Druck. Aber auch wir deutsche Journalisten geraten plötzlich unter Druck, eben durch diese Glaubwürdigkeitskrise der Medien. Und ich werde jetzt immer mehr damit konfrontiert, mit diesem Vorwurf, so von wegen, ihr deutschen Medien seid ja auch alle gleichgeschaltet. Und das finde ich schon ganz schön schwierig, weil die deutsche Medienlandschaft ist natürlich in keiner Weise mit der russischen Medienlandschaft vergleichbar. Und ich glaube, dass man dem nur entgegenwirken kann, wenn man viel mehr über die eigene Arbeit spricht. Das heißt also, sie viel transparenter macht, vielleicht auch die Bedingungen offenlegt und dementsprechend sich vielleicht ein Stück weit nackt macht, aber eben sagt, wie vielleicht auch Stücke entstanden sind. Dann ist vielleicht auch das Verständnis vom Publikum größer, dass zum Beispiel im Zeitdruck auch Fehler passieren können. Und diese Fehler muss man natürlich transparent machen.
Goline Attay, die Korrespondentin der ARD, die hat bei der Auszeichnung als Journalistin des Jahres in ihrer Dankesrede gesagt, dass sie große Angst davor habe, wie die Angst, die Zweifel, die Beschwerden, die Anfeindungen uns verändern und dass sie jeden Tag aus ihrer Redaktion in Deutschland hört, sie solle bestimmte Formulierungen lieber vermeiden, sonst würden unmittelbar Programmbeschwerden eingehen. Bekommst du auch davon mit, wenn du in Kontakt mit Kollegen hier aus Deutschland bist?
Also ich persönlich habe bisher davon nicht mitbekommen. Also meine Berichterstattung ist tatsächlich komplett frei. Also mir wurde noch nie reingeredet, weder in Deutschland noch in Russland. Aber diese Tendenz, von der Goline Attay spricht, also diese Schere im Kopf ist natürlich absolut bedenklich. Also ich finde, wir dürfen uns nicht von Trollen oder von Shitstorms zu sehr beeinflussen lassen oder Themen nicht machen, nur weil wir Angst haben von den Reaktionen des Publikums. Also natürlich müssen wir Themen machen, unabhängig davon. Aber diese Tendenz an sich, die kann ich jetzt aus meiner Arbeit nicht bestätigen.
Aber merkst du denn vielleicht bei den Themen, die du auch quasi in Deutschland hier loswerden kannst, dass das andere sind, dass man vielleicht die ganz heißen Themen sogar vermeidet?
Also die schwierigen, kantigen, komplizierten Themen, die vermeidet man wahrscheinlich, weil man dem Publikum, so habe ich das Gefühl, nichts zumuten kann oder will. Und deswegen, wir hatten ja vorhin über mein Crowdfunding-Projekt gesprochen, deine Korrespondentin, wir wollen ja genau das machen, also dass wir quasi vermeintlich schwierige Themen aufgreifen, aber tatsächlich das Publikum damit fordern. Ich glaube, man kann das Publikum herausfordern und es ist davon nicht abgeschreckt, sondern eher angetan.
Sagt Pauline Tillmann, freie Korrespondentin in St. Petersburg, bei der Radio Wissen, was mit Medien. Ich glaube, wir müssen schon reden.
Ach, dieses Radio ist so verrückt. Hier ist was mit Medien, das Valley-Magazin.
Hallo Britta.
Hallo, guten Tag.
Britta Weddeling, Handelsblatt-Korrespondentin, nimmt uns jede Woche mit in Silicon Valley, damit wir immer alle auf dem Laufenden sind, was die Weltregierung da Neues plant, so wie der Spiegel sie nennt. Und ich habe den Eindruck, du hast es diese Woche mit einem Paradiesvogel zu tun.
Oder gehabt. Mit einem Verrückten.
Ja.
Also im Silicon Valley weiß man ja das immer nicht so ganz genau, ob es ein Paradiesvogel oder schon ein Verrückter ist oder ob er schon übers Kuckucksnest geflogen ist. Ja, man weiß es nicht so ganz genau, aber ich hatte gestern doch tatsächlich die Gelegenheit, einen der vielleicht exaltiertesten Persönlichkeiten zu treffen, die es hier gibt. Tim Draper, Investor und Sohn von Bill Draper, kommt aus einem Investorenclan. Ich habe ihn gestern in seinem Büro in San Mateo, circa eine halbe Stunde von San Francisco entfernt, besucht. Und es war ein ganz außergewöhnliches Erlebnis, weil der Mann für viele Sachen bekannt ist, unter anderem dafür, dass er in Tesla und SpaceX investiert hat, aber auch dafür, dass er zwei Safaris in Tansania besitzt und einmal ohne Schwimmanzug von Alcatraz an die Küste geschwommen ist.
Was ein bisschen ist, ne? Ein paar Kilometer, glaube ich. Aber
das sind ein paar Kilometer und immer wenn ich dort entlang laufe, da liegt nämlich meine Joggingstrecke direkt an der Küste, sehe ich diese frierenden Gestalten aus dem Wasser steigen. Normalerweise geht man mit einem Anzug, mit einem Schwimmanzug ins Wasser, weil es einfach viel zu kalt ist, um es auszuhalten. Aber Tim Draper, Superstar, hat es ohne Schwimmanzug gemacht. Und er hat mir erzählt, gestern in so einem Gespräch, er wollte eben beweisen, dass man tatsächlich von Alcatraz fliehen kann und dass es nicht nur im Film möglich ist, wie bei Nicolas Cage und Sean Connery in dem Action-Movie. Er ist aber nicht nur für solche Absonderlichkeiten bekannt, sondern auch dafür, dass er ein gutes Näschen hat für neue Geschäfte. Also er gehört zu einem der engsten Berater von Elon Musk, dem Gründer von Tesla und SpaceX. Und da wir ja gerade alle darüber reden, dass Apple ein neues Auto baut, habe ich natürlich mit ihm auch darüber gesprochen, was die Gerüchte angeht.
Was hat er gesagt?
Dass Apple vielleicht auch daran interessiert gewesen war, Tesla zu kaufen. Apple hat ja eine Kriegskasse von 178 Milliarden Dollar und durchaus einiges an Geld auszugeben. Er war aber, so wie ich, auch der Meinung, dass Elon Musk, der Unternehmer, ein viel zu starkes Kreuz hat und ein viel zu großes Ego, um seine Firma an Apple zu verkaufen. Und Apple muss sich jetzt tatsächlich hinsetzen und sozusagen von Grund auf an das ganze Projekt neu starten. Aber da die so wahnsinnig viel Geld haben und wie man hört, ja auch überall die besten Ingenieure abwerben, unter anderem auch von Mercedes, denke ich, dass das ein ganz interessantes Unterfangen wird und durchaus nicht ohne Erfolg sein wird.
Und das denkt Tim Draper auch.
Das denkt Tim Draper auch und er ist ganz gespannt. Er ist persönlicher Tesla-Fahrer. Ja, er hat mir dann auch erklärt, wie er dann hofft auf die neue Generation der Batterien. Also hier ist es ja so, die Tesla-Autos, sage ich mal, gehen so ab 250 Millionen Dollar los. Ja, und das große Problem ist, dass man mit den Dingern aber nicht weiter als 3 Stunden fahren kann. Das heißt, man kann sozusagen zwar schön über die Autobahn fahren muss, aber nach 3 Stunden wieder die Batterie wechseln und jetzt werkeln diverse Autotankstellen daran, an ein möglichst schnelles Verfahren dafür zu finden, die Batterien auszutauschen. Und da ist natürlich auch Tim Draper, der Tesla-Fahrer und Safari-Mensch, sehr interessiert daran.
Den Namen merken wir uns also. Britta, vielen Dank. Nächste Woche.
Gerne.
Nächste Woche wird es spannend, da werden wir uns nämlich länger hören als sonst. Wir werden nämlich nächste Woche eine Stunde lang mit dir, aber wir werden auch Axel Telzerow dabei haben, Chefredakteur der Computerbild, Carsten Knobloch, einen der größten deutschen Tech-Blogger und Alex Nischwitz, Tech-Redakteur beim WDR, eine Stunde lang über die Tech-Berichterstattung in Deutschland reden, so zwischen Mobile World Congress, Apple Keynote und CeBIT. Dieser Monat ist ja Wahnsinn. Ja? Und South by ja. Southwest ist ja auch nicht zu vergessen.
Ja, da bin ich dann sozusagen, stehe ich dann mit einem Bein schon im Flieger, weil ich am Donnerstag nach Austin auch reisen werde. Aber da freue ich mich sehr auf das Gespräch.
Wir sind sehr gespannt. Wir freuen uns mit euch auch auf die kommende Woche Tech-Berichterstattung. Eine Stunde was mit Medien, Donnerstagabend, 20 Uhr bei D-Radio Wissen. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit. Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.